Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster.
Männer und Frauen promovieren ungefähr gleich häufig, aber auf den Professuren sitzen am Ende zu zwei Drittel Männer. Und die wenigen Frauen, die sichtbar sind, berichten zunehmend von sexualisierten Kommentaren. Gleiche Leistung, andere Risiken. Warum ist das so? Und was hat das mit unseren Strukturen, Rollenbildern und psychologischen Mechanismen zu tun, statt mit fehlendem Mut von Frauen? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Laura Große. Sie ist Psychologin und leitet das Forschungsprojekt Psysicht, das untersucht, welche Faktoren die Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen bremsen und was sich ändern muss, damit mehr Frauen bleiben, führen und öffentlich präsent sind. Wir reden über die Leaky Pipeline nach der Promotion, den Gender Pay Gap in der Wissenschaft, Retraditionalisierung von Paarrollen, Anfeindungen bei Sichtbarkeit und ganz konkret darüber, welche Veränderungen Hochschulen, die Politik und wir alle anstoßen können. Herzlich willkommen, liebe Laura.
Hallo Katharina, vielen Dank.
Laura, du forschst zu Frauen in der Wissenschaft und zur Frage, wer warum gesehen wird und wer eben nicht. Gab es einen Moment, in dem dir klar wurde, dass das Thema Sichtbarkeit mehr ist als nur ein Randproblem?
Oh, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, das ist ein Thema, was sich über eine längere Zeit aufgebaut hat. Es gibt nicht so den einen Moment, aber es gibt viele einzelne Erkenntnisse oder Beobachtungen, würde ich sagen. Also ich selber, also meine Kollegin Silke Jürgens und ich, die wir das Forschungsprojekt leiten, wir haben beide Psychologie studiert und in der Psychologie ist es beispielsweise so, dass Fachstudieren ungefähr 75% Frauen. Das heißt, Frauen sind eigentlich überrepräsentiert. In der Psychologie, wie auch in anderen Fächern, ist es so, wenn man weitergeht, gibt es aber immer weniger Frauen. Mit weitergehen meine ich jetzt einfach höhere Karrierestufen erreichen. Oder meine Kollegin und ich, wir haben auch viel im Bereich Medizin gearbeitet. Und in der Medizin ist es so, da haben wir diesen Gender Gap, also da ist der Gender Gap tatsächlich noch größer. Und da hat sich schon immer mehr die Frage aufgebaut bei mir. Ich habe ja studiert, natürlich promoviert und so weiter und bin jetzt hier an der FH Münster. Und da macht man so seine verschiedenen Beobachtungen und da hat sich bei mir schon die Frage ergeben oder auch bei meiner Kollegin, wie kann das eigentlich sein? Es gibt so viele Frauen in der Pipeline, also so viele Frauen, die eben sich wissenschaftlich ausbilden, damit meine ich ein Studium, damit meine ich eine Promotion. Bei der Promotion geht es schon leicht zurück, das sind schon 45% nur noch von Frauen, die promovieren. Und danach wird eben dieser Gap viel größer.
Da hast du schon ganz viele spannende Aspekte angesprochen. Ich versuche das mal so ein bisschen zu clustern. Also kommen wir mal zurück auf die Studienfächer, auf die einzelnen. Das ist ja häufig immer so gemeinhin die mediale Meinung, dass das Problem zu wenig Frauen in der Wissenschaft vor allen Dingen immer oder häufig auch nur MINT-Fächer betrifft. Wenn ich dich richtig verstehe, ist das so nicht richtig, sondern es ist ein allgemeines Problem, was alle Fächer gleichermaßen betrifft.
Ja, also da sprichst du wirklich ein spannendes Thema an, finde ich, was mich sehr interessiert oder wo wir uns auch die Daten zu angeguckt haben. Es sind öffentliche Daten, die man einsehen kann. Es gibt, wir haben hier in NRW den sogenannten Gender Report, der kam 2025 raus mit Zahlen von 2023, wurde jetzt neu vorgestellt und das Bild mit den Fächern und den Frauen- und Männeranteilen ist wirklich komplex und herausfordernd. Also wir haben einmal Fächer, ich habe hier ein paar Zahlen mitgebracht, wir haben einmal Fächer, zum Beispiel wie Ingenieurwissenschaften, das studieren erstmal wenig Frauen. Das sind 24% aktuell. Die, die dann eine Professur haben, also bei den Professuren ist der Frauenanteil 18%. Das heißt, hier gehen 6% verloren. Hier bei solchen Fächern, sogenannten MINT-Fächern, ist es so, wenig Frauen studieren das. Es gehen aber vergleichsweise hier nur 6% verloren. Jetzt haben wir andere Fächer, wie zum Beispiel Geisteswissenschaften, die mehrheitlich von Frauen studiert werden. 68% studieren Geisteswissenschaften bei uns in NRW. NRW ist auch der größte Studienstandort Deutschlands, um das nochmal so zu sagen. Das ist schon repräsentativ, auch für den Bund, für Bundeszahlen. Von den 68% in den Geisteswissenschaften, also die Frauen, die in der Pipeline wären für eine spätere Professur, haben später nur 46% eine Professur. Das ist an sich kein ganz schlechter Wert. 50% würden wir uns ja wünschen, aber es gehen sozusagen in der Pipeline vom Studium zur Professur 20% verloren. Das heißt, in den Geisteswissenschaften gehen relativ gesehen mehr Frauen verloren. Ne? Und dann haben wir noch einen Fach, ich hatte es gerade schon ein bisschen erwähnt, die Kollegin Silke Jörgens und ich haben auch in dem Bereich gearbeitet. Der Bereich Medizin, Gesundheitswissenschaften ist, ja, man kann, wenn man sich die Studierendenzahlen anguckt, 69% Frauen, könnte man sagen, das ist vielleicht ein sogenanntes Frauenfach, ähnlich wie Geisteswissenschaften studieren es eben viele Frauen. Aber in diesem Bereich Medizin und Gesundheitswissenschaften, da habe ich nachher einen Professuranteil, also einen Professorinnenanteil, Frauenanteil nur von 29%. Das heißt, hier gehen 40% verloren. Also fast, wenn ich das jetzt mal großzügig aufrunden würde, würde ich fast sagen, fast die Hälfte geht verloren der potenziell geeigneten Kandidatin. Das heißt, ich habe zwei Probleme. Einmal Fächer, die wenig von Frauen studiert werden. Und ich habe aber noch das andere Problem, Fächer, die schon von Frauen stark nachgefragt werden, wo aber nachher offensichtlich Selektionsprozesse vorliegen, dass nachher in den bei den Professuren wenig Frauen übrig bleiben.
Kommen wir mal zu diesem Punkt Selektionsprozesse, weil du das Eingang ja auch schon hast anklingen lassen, das Thema Promovieren. Also Promotionen fallen ja häufig auch in Phasen der eigenen Familienplanung. Ist das der Grund, wodurch es Frauen dann schwer gemacht wird, generell erstmal zu promovieren, aber dann vor allen Dingen auch in eine Professur zu kommen?
Das ist, kann einer der Gründe tatsächlich sein. Also die Gründe sind tatsächlich nicht ganz so gut erforscht. Also das Alter, das Lebensalter der typischen Promotion fällt in etwa auf das Alter der typischen Kinderplanung, Kinderphase. Eine Promotion fordert ja ein selbstständiges Arbeiten. Es erfordert häufig ein Arbeiten auch über normale Arbeitszeiten hinaus. Es braucht eine Flexibilität. Und bei der Promotion, da kommen wir auch zum Thema ein bisschen Sichtbarkeit. Ne, das heißt, ich versuche da wissenschaftliche Leistungen zu erbringen, mit denen ich auch sichtbar werde. Also ich bin dann vielleicht nicht nur mehr wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, sondern ich habe irgendwie ein eigenes Projekt, was ich selbstständig verteidige. Und es ist einfach von der Qualität her nochmal etwas anderes. Also diese Karrierestufe ist durch mehr Eigenständigkeit, eher Flexibilität und mehr Sichtbarkeit geprägt. Und hier muss man sagen, bei diesen Themen ist sozusagen spielt Care-Arbeit eine große Rolle. Wenn ich in meinem Job sehr flexibel sein muss, ist es schwierig, bei der Kinderbetreuung sehr flexibel zu sein und andersrum. Und gleichzeitig gibt es auch erhöhte Anforderungen, wenn ich sichtbar werde, mich sozusagen sichtbar zu machen und vielleicht auch, muss man an der einen oder anderen Stelle sagen, auch mit Folgen von Sichtbarkeit zu leben, die positiv sein können, die aber auch negativ sein können.
Sichtbarkeit von Wissenschaftlerin ist ja genau das Thema, worum es auch in eurem Forschungsprojekt Psysicht geht. Kannst du das näher erläutern, was ihr genau da macht?
Ja, also meine Kollegin Silke Jörgens und ich, wir haben das Projekt, das ist gefördert aus öffentlichen Mitteln, seit Ende 2024 haben wir angefangen und wir beschäftigen uns damit, wir beschäftigen uns mit Frauen in der Wissenschaft und wir haben uns die Frage gestellt, welche werden eigentlich sichtbar oder möchten sichtbar werden und welche nicht? Also was gibt es hier für Unterschiede? Oder was gibt es überhaupt für Gründe, psychologische Gründe, warum Personen in ihrem Beruf sichtbar werden wollen? Ne, warum wünsche ich mir das? Warum wünschen sich das andere Personen vielleicht nicht sichtbar zu werden? Und hier für unser Projekt, für unseren Vorschlag, der hat eben einen Zuspruch bekommen, wir haben eine Förderung bekommen, dass wir das 3 Jahre untersuchen können. Wir sind ein 5-köpfiges Team mit der Hochschule Hamm-Lippstadt und mir von der FH Münster. Und wir haben ein Vorgehen, dass wir psychologische Faktoren identifizieren wollen, die mit Sichtbarkeit zusammenhängen, dass wir diese Faktoren, wenn wir sie identifiziert haben, überprüfen wollen. Sind die wirklich zwischen Männern und Frauen in der Wissenschaft unterschiedlich? Und dann möchten wir ganz am Ende des Projektes auf Grundlage dieser Ergebnisse Handreichungen erstellen, die dann zum Beispiel für Hochschulen, die Hochschulen benutzen können, um ihre Wissenschaftlerinnen sichtbar zu machen oder dabei zu unterstützen, sichtbarer zu werden. Weil wir wissen, dass Frauen in der Wissenschaft einmal unterrepräsentiert sind und die Frauen, die aber da sind, gleichzeitig auch noch weniger sichtbar sind.
Kannst du schon was dazu sagen, welche psychologischen Faktoren genau im Fokus stehen?
Das ist eine spannende Frage. Wir sind gerade in dem Projekt mittendrin, würde ich sagen. Also wir haben einmal eine sehr intensive Literaturrecherche gemacht oder sind dabei, haben tausende von Artikeln angeschaut, kategorisiert in einem Verfahren, dass eine Person das macht, die andere Person blind das nochmal macht, wir Übereinstimmung überprüfen und so weiter, um zu gucken, was gibt es an Literatur zu psychologischen Faktoren. Und wir haben Fokusgruppen-Interviews geführt, schon mit Wissenschaftlerinnen und diese eben befragt. Und was man jetzt, wir sind ja gerade mitten dabei, was man sagen kann, ist, in der Literatur gibt es unheimlich wenig. Also es gibt unheimlich wenig Studien dazu. Von diesen Tausenden, die wir angucken, bleibt am Ende ganz wenig übrig. Es gibt einige Kandidaten, also wir untersuchen zum Beispiel, gibt es Emotionen, Ängste, sozial, habe ich soziale Ängste, dass ich denke, werde ich vielleicht, wenn ich sichtbar werde, werde ich dann abgewertet, werde ich als inkompetent dargestellt, werde ich irgendwie blamiert. Emotionen können aber auch sein Stolz. Ne? Was zieht mich vielleicht an der Sichtbarkeit an? Bin ich stolz auf meine Leistung? Möchte ich vielleicht anderen Menschen davon etwas mitteilen? Das wären eher Anziehungsfaktoren. Was auch Kandidaten sind, ist Vertrauen. Offensichtlich spielt es eine Rolle. Habe ich Vertrauen in die Berichterstattung? Habe ich Vertrauen? Was passiert dann, wenn ich mich so exponiere? Was passiert auch vor allen Dingen danach? Vertrauen, Kontrolle ist ein Thema. Habe ich Kontrolle über diese Sichtbarkeit? Und was wir auch untersuchen, ist das sogenannte Imposter-Phänomen. Also das zu Deutsch das Hochstapler-Phänomen. Das ist so das Selbstkonzept oder die Vorstellung davon, dass ich bin eigentlich nicht zurecht auf dieser Position. Ich habe vielleicht die Professur, aber eigentlich bin ich gar nicht eine Expertin in dem Bereich. Und da wollen wir eben untersuchen, ob das zwischen Männern und Frauen unterschiedlich stark ausgeprägt ist, was tatsächlich auf Grundlage der Literatur nicht ganz klar ist bislang. Ich kann vielleicht noch mal sagen, wir haben Fokusgruppen-Interviews und da versuchen wir in dem ersten Schritt unserer Forschungsstudie auch weiter ja erstmal psychologische Faktoren zu identifizieren. Wie ich gesagt habe, ist das ja gar nicht so klar tatsächlich aus der Wissenschaft. Und wir haben zum Beispiel eine offene Frage, mit der startet fast das Interview. Und zwar die Frage ist, stellen Sie sich vor, Sie bekommen heute Abend eine E-Mail vom Fernsehsender ZDF und werden eingeladen als Expertin für Ihr Forschungsthema. In einer Wissenschaftssendung werden Sie als Interviewpartnerin eingeladen. Was geht in Ihnen vor? Und diese Frage ist sehr aufschlussreich, kann ich sagen. Die meisten Wissenschaftlerinnen, viele, die wir befragt haben, wir sind noch in der Auswertung, der erste Gedanke ist tatsächlich Panik. Es ist nicht Freude, das ZDF ruft an und hat eine E-Mail geschrieben, sondern der erste Gedanke ist Panik und Stress. Und dann kommt der Gedanke, warum ich? Bin ich Expertin genug? Und dann kommt auch die Frage, okay, wenn ich dann da wäre, blamiere ich mich und was passiert dann danach? Und so versuchen wir uns erstmal tatsächlich diesen psychologischen Konzepten zu nähern, diese Interviews auszuwerten, um dann danach eine große Befragung zu machen und das statistisch zu überprüfen, ob das zwischen Männern und Frauen unterschiedlich ist.
Im Vorgespräch hattest du ja schon über zwei Aspekte gesprochen, die bei mir hängen geblieben sind. Das eine ist dieses Thema, dass Frauen, Wissenschaftlerinnen auch immer wieder Anfeindungen ausgesetzt sind. Und das andere ist, dass Frauen, wenn sie auch gerade in gemischten Teams Fachartikel veröffentlichen, durchaus weniger zitiert werden. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, also wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es einfach weniger Frauen gibt in der Wissenschaft, gerade ab Prof-Level. Und bei denen, die es gibt, gibt es auch noch eine Reihe von Ungleichbehandlungen, die beschrieben sind. Es gibt den Gender Citation Gap, dass Frauen systematisch weniger zitiert werden mit ihren Fachartikeln. Es gibt den Gender Award Gap, dass Frauen für ihre wissenschaftlichen Leistungen weniger Auszeichnungen bekommen. All das sind Phänomene, die darüber hinausgehen, dass es einfach weniger Frauen in der Wissenschaft gibt. In Bezug auf Sichtbarkeit kann man auch vielleicht noch ein paar interessante Daten nennen. Und zwar gibt es eine Projektgruppe der Hochschule München mit dem Projekt Prof in Sicht. Und die haben Wissenschaftlerinnen eine große Stichprobe untersucht. Was sind die Folgen von Sichtbarkeit? Also wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, beide Geschlechter untersucht, wenn die jetzt sichtbar werden als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, nicht privat. Und die Ergebnisse sind so, dass man sagen kann, von diesen Befragten, bei den Frauen, die Wissenschaftlerinnen sind, haben über die Hälfte, 54%, schon sexistische Kommentare gekriegt in ihrer Rolle als Wissenschaftlerin. Auch 54% haben Kommentare zu ihrem Äußeren oder zu ihrer Kleidung erhalten und 53% wurden für inkompetent gehalten. Das sind die Zahlen für die Frauen. Die Zahlen der Männer, die sowas erlebt haben, liegt weit darunter. Gerade der Unterschied bei den sexistischen Kommentaren, hier liegen die Männer bei 5%. Und das sind Erlebnisse, die viele Frauen tatsächlich prägen. Das sehen wir auch in unseren Interviews. Frauen, die von solchen Erlebnissen berichten. Eine Frau hat gesagt, sie hatte mal selber ein Interview geführt mit einem Mann. Und der Mann hat danach gesagt, sie hätte das Interview ganz schön gut geführt, dafür, dass sie eine Frau wäre. Und das sind so Sätze, es sind ja manches Mal auch nur einige Sätze, aber die dann über eine ganze Berufsbiografie tatsächlich prägend sein können, besonders wenn sie wiederholt werden. Und wir hatten die ein oder andere Fachtagung mit unserem Projekt, an der wir teilgenommen haben oder auch was vorgestellt haben. Und es ist so, eigentlich ist das Ziel natürlich, Frauen zur Sichtbarkeit zu motivieren oder Strukturen zu schaffen, dass diese sichtbar sein können. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man die Zahlen kennt, weiß man, dass diese Frauen dass diese Sichtbarkeit für die Frauen oft negativere Folgen hat als für Männer. Und da kam schon das eine oder andere Mal die Frage auf, was machen wir eigentlich? Schmeißen wir die Frauen in dieses Haifischbecken und wissen, dass die Frauen eben nicht nur ein Fame kriegen, sondern wissen, sexistische Kommentare sind häufiger, Kommentare zum Äußerlichen, Kommentare, die Fachexpertise in Frage stellen.
Und was ist deine Antwort darauf?
Wir haben das diskutiert oder es wurde diskutiert und eigentlich, es ist keine Option, das nicht zu machen. Also das wäre ein Rückschritt in der Gesellschaft. Es ist total wichtig, dass Frauen sichtbar gemacht werden als Vorbilder. Es hat was mit Demokratie zu tun. Und wenn ich Frauen beschützen möchte und dann deswegen sie davon fernhalten möchte, habe ich das Ziel verfehlt. Ich würde eher sagen, es braucht andere Strukturen. Wenn ich weiß, dass Frauen mehr Anfeindungen bekommen, dann muss ich mich mehr vielleicht auch als Institution darum kümmern. Dann muss ich sagen, okay, ich habe eine Stelle für Hate Speech. Wenn eine Frau sichtbar wird, dann habe ich direkt eine Ansprechperson oder Ansprechstelle, die dann Kommentare managt, zum Beispiel.
Zu den strukturellen Rahmenbedingungen oder auch Gründen, warum es so ist, wie es ist, kommen wir gleich noch. Ich würde noch einmal einen Schritt zurück, nämlich über eine Studie sprechen, über die wir uns auch im Vorfeld verständigt hatten. Da geht es um die Gleichstellung der Geschlechter im EU-weiten Vergleich und demzufolge landet Deutschland auf Platz 25. Das ist ganz schön ernüchternd. Danach kommt nämlich nicht mehr allzu viel. Warum ist das so? Was machen andere Länder besser im Vergleich zu Deutschland?
Ja, das sind spannende Daten. Ich muss sagen, die waren mir auch nicht klar, bevor ich mich nicht mit diesem Thema so beschäftigt habe. Wie das so ist, erst hat man so ein bisschen persönliche Eindrücke und dann versucht man, die zu objektivieren, sucht nach Zahlen, Daten und Fakten dazu und unter anderem auf diese Studie oder auf diese Zahlen. Es ist einfach das Statistische Bundesamt, das können alle zu Hause einfach nachsehen. Tatsächlich sind öffentliche Daten. Da geht es darum, wie viele Frauen arbeiten in Forschung und Entwicklung und in 27 EU-Ländern. Und Deutschland ist ein Schlusslicht, muss man sagen, und landet hinten auf Platz 25. Von 27 darunter kommen noch Ungarn und Tschechien, der Frauenanteil liegt bei etwa 30%, knapp 30% in Deutschland. Wenn man nochmal anguckt, Forschungsabteilung in Unternehmen, also wie viele Frauen arbeiten in der Forschung nicht im Wissenschaftsbereich, sondern in Unternehmen, dann sind es sogar nur 15% in Deutschland. Das ist sehr wenig. Es ist schwierig, dass ich die Frage zu beantworten, woran liegt das? Also es scheint so sein, dass also Deutschland, es gibt viele Gleichstellungsaktivitäten, die wir zum Glück haben. Und zum Glück hat sich der Frauenanteil gerade auch bei Professuren gesteigert. Es ist aber tatsächlich wenig. Also es gab so ein paar Schlagzeilen im letzten Jahr. Der Frauenanteil hat sich verdoppelt über die letzten 20 Jahre. Ja, aber er hat sich von 15% auf 30% verdoppelt. Das sind im Jahr unter 1%. Also es ist toll, die Entwicklung. Aber so manch andere haben das schon auf der einen oder anderen Konferenz beschrieben als den Ritt auf der Schnecke. Es sind gute Entwicklungen, die wir haben. Sie sind vielleicht nicht so schnell, wie man sich es wünschen würde, sagen wir so.
Und da wären wir wieder bei den strukturellen Rahmenbedingungen. Die zu ändern, würde ja vermutlich dafür sorgen, dass eben auch mehr Frauen in der Wissenschaft bleiben. Was würdest du dir wünschen mit Blick auf die strukturellen Rahmenbedingungen?
Ja, also ich würde mir erstmal, finde ich das Thema gut, dass man über strukturelle Rahmenbedingungen spricht. Manches Mal ist der Reflex zu sagen, okay, wir haben wenig Frauen in einem Bereich. Und manches Mal ist dann der Reflex zu sagen, ja, das ist das individuelle Problem der Frau. Die Frau XY möchte nicht. Oder ist nicht so gut ausgebildet. Oder hat Kinder und kann das irgendwie nicht vereinen. Und das ist das Problem, was ich häufig sehe, dass wir haben ja diese Zahlen und die zeigen, es gibt ein strukturelles Problem. Es gibt so wenig Professorinnen und viel mehr Professoren. Das ist ein Problem für Diversität. Es ist ein Problem, weil vielleicht Forschungsergebnisse oder Forschungsfragen nicht gestellt werden, die in diverseren Teams gestellt werden konnten. Und deswegen ist es aus meiner Sicht nicht ausreichend zu sagen, ich suche nach individuellen Maßnahmen, sondern ich muss strukturelle Maßnahmen haben, weil es ein strukturelles Problem ist. Es gibt unterschiedliche Maßnahmen, von denen ich sagen muss, dass auch viele schon zum Glück gemacht werden und denen wir das wahrscheinlich zu verdanken haben, dass der Frauenanteil auch schon gestiegen ist. Also ganz wichtig, ein zentraler Hebel sind Berufungsverfahren. Ne, wenn es um Professorinnen geht, dann ist das Berufungsverfahren eigentlich das Entscheidende. Ne? Also wird eine Frau berufen oder wird ein Mann berufen? So, und die Berufungsverfahren funktionieren immer nach dem Prinzip der besten Auslese. Ne, das heißt, ich suche die beste Person für diesen Job. Es gibt zum Glück mittlerweile klare Kriterien und das ist auch wichtig. Ne, es ist heutzutage, die Verfahren sind so strukturiert zum Glück und deswegen bringen sie mehr und mehr auch Erfolg, weil ich klare Kriterien habe bei Berufungsverfahren, was eine Person erfüllen muss, damit sie berufen wird. Ne, das heißt, ich brauche strukturelle Maßnahmen, klare Kriterien. Die Berufungskommission sollte im besten Fall divers besetzt werden. Was wir auch schon haben, ist, dass jemand von der Gleichstellung mit den Berufungsverfahren ist, um zu gucken, dass wirklich die beste Person genommen wird tatsächlich und dass nicht nach Geschlecht entschieden wird. Es wird nicht nach Geschlecht entschieden, sondern nach Eignung. Und das ist ja das, was wir wollen. Ein zweiterer Faktor wären planbare Karrierewege. In der Wissenschaft gibt es die Besonderheit, dass wir viele befristete Verträge haben, gerade in der Phase vor einer Professur. Und das lässt sich für Personen, die eine Familienverantwortung haben, häufig schlecht vereinen. Ne? Und das, muss ich sagen, betrifft nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Das heißt, wenn wir in Deutschland bei solchen Wegen zur Professur hin mehr Vereinbarkeit hätten und mehr Planbarkeit hätten, würde die Situation für alle verbessert werden, nicht nur für Frauen. Ich glaube, viele Maßnahmen, auch das gerade mit so strukturierten Berufungsverfahren, verbessern die Situation nicht nur für Frauen, sondern für alle, weil es einfach was mit Fairness zu tun hat. Ne, oder andere Diversitätsfaktoren wie anderer Bildungshintergrund, der Ursprungsfamilie, Migrationshintergrund und so weiter, andere Sachen wie Queerness. Ja, und was auch wichtig ist, was immer mehr gemacht wird, ist tatsächlich ein Monitoring an Hochschulen. Diese Zahlen, die ich eben oder vorhin so präsentiert habe, die müssen erstmal erhoben werden. Das heißt, ich muss erstmal Statistiken haben. Wie viele Frauen und Männer habe ich in welchen Positionen? Wo ist der Knackpunkt? Ne? Wir wissen, ab der Promotion geht die Schere auf. Ne? Dann bin ich schon mal schlauer. Also selten wird sich ein Wandel in Organisationen durchgeführt, wenn ich keine messbaren Zahlen habe. Ich brauche erstmal ein Monitoring, ein Awareness, dass überhaupt irgendwo Defizite vorliegen und kann dann versuchen, wie kann ich das beheben.
Was hältst du von der Quote? Also zum Beispiel Quote bei Berufungen oder Quote bei KonferenzsprecherInnen, kann das helfen oder ist das kontraproduktiv?
Ja, es ist sehr wichtig, darauf zu achten, finde ich. Es ist bei Panels, bei Diskussionen zum Beispiel, finde ich es schon wichtig, darauf zu achten. Ich habe Thema XY und da soll ich eigentlich, wie soll ich sagen, keine Monokultur an Menschen haben. Also ich möchte ja vielleicht, dass das Thema gut diskutiert wird und so möchte ich vielleicht möglichst viele unterschiedliche Personen haben und Perspektiven haben. Ich finde es fatal, wenn gerade Panels nicht divers besetzt sind, weil dann Perspektiven vielleicht nicht da sind. Es ist ein bisschen ein Reizthema, dass die Frage mit der Quote, bei Aufsichtsräten haben wir das ja. Bei Berufungsverfahren ist es so, es soll immer und ist auch immer eine Bestenauslese. Das heißt, der Faktor, nach dem ich primär aussuche, ist die Qualifikation und nicht das Geschlecht. Und so sollte es ja auch sein. Das ist ja auch das Ziel. Die Bestenauslese geht immer vor. Jetzt gibt es aber andere Faktoren zu sagen, wer ist denn die beste Person? Wie beurteile ich das denn? Ne? Und bei Berufungsverfahren, alle haben studiert, alle haben eine Promotion oder fast in künstlerischen Fächern wird darauf verzichtet manchmal, aber nahezu alle haben eine Promotion, alle haben, was weiß ich, gute Leistung, Auslandsaufenthalt gehabt und dann wird es immer sozusagen, die Kriterien, die danach kommen, sind manchmal ein bisschen weniger objektiv. Ne? Ich kann unterschiedlich gewichten, gewichte ich dann die Forschung mehr, gewichte ich die Lehre mehr, nehme ich quantitative Kriterien, wie viele Millionen an Drittmitteln habe ich eingeworben vielleicht, wenn es gut gelaufen ist, nehme ich eher qualitative Kriterien. Zum Beispiel entspricht das Forschungsthema genau der Ausschreibung der Professur. Und das sind so ein paar Sachen, hier unterscheiden sich zum Teil Männer und Frauen. Also und hier ist die Sache, wie gewichte ich das tatsächlich? Und da ist ein bisschen Spielraum.
Was können denn, frage ich mich an der Stelle, was kann denn die Gesellschaft, die Öffentlichkeit insgesamt, aber vielleicht auch ganz konkrete Institutionen, Pressestellen, jeder einzelne Medienvertreterin vielleicht auch tun, um Wissenschaftlerinnen mehr Sichtbarkeit zu geben? Also wir hatten ja über Interviews gesprochen, zum Beispiel eben auch gezielt Wissenschaftlerinnen ansprechen. Ich denke da aber auch an so Themen wie Bildsprache. Also was kann man tun?
Es sind ganz viele verschiedene Maßnahmen. Wir sind selber mit unserem Forschungsprojekt Teil einer großen Förderinitiative mit vielen verschiedenen Projekten, die es aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten sozusagen sehen, dieses Thema. Es gibt eben, also über die strukturelle Ebene haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, Transparenz, Monitoring und so weiter. Und dann gibt es noch Sachen, was kann ich individuell tun? Das ist jetzt eine sozusagen, ja, das ist schwierig, das als Tipp sozusagen zusammenzufassen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man vielleicht überlegt, wie ist das sozusagen, also das vielleicht akzeptiert, dass die Lebenswirklichkeit, die man selber hat, nicht unbedingt die Lebenswirklichkeit einer anderen Person ist und dass ich deswegen mit anderen Personen ins Gespräch kommen muss. Dass ich darauf achte oder versuche, bei wichtigen Dingen Diversität zu berücksichtigen. Dass ich kann selber, was kann ich selber machen? Ich kann mir selber zum Beispiel diese Zahlen bewusst machen. Vielleicht habe ich in meinem persönlichen Umfeld gar nicht eine Benachteiligung erlebt oder beobachtet. Trotzdem ist sie da, weil wir ja die Zahlen haben. Und das ist, glaube ich, wichtig, das zu akzeptieren, das sozusagen zu kennen, da ein Bewusstsein für zu haben. Und dann gibt es viele kleine Sachen wie das ist jetzt die individuelle Ebene. Da tue ich mich manchmal ein bisschen schwer mit, weil ich immer möchte, die strukturelle Ebene darf nicht vernachlässigt werden. Wir können uns alle individuell sehr viel anstrengen. Das ist gut, aber bitte, bitte nicht das Problem zu einem individuellen Problem machen, sondern die strukturellen Maßnahmen sind das, was das meiste bringt. Individuell kann ich aber sagen, okay, ich habe mir vergegenwärtigt, es gibt dieses Problem, es gibt die Zahlen und ich versuche danach zu handeln. Ich versuche vielleicht zu sagen, okay, ich weiß, Frauen werden häufiger unterbrochen, ich unterbreche jetzt mal keine Frau. Ne? Ich in einem Gespräch, in einer Gruppendiskussion, dann kann ich vielleicht sagen, okay, ich greife den Beitrag einer Frau auf. Ich kriege, anderer Tipp, man kriegt vielleicht selber eine Presseanfrage und kann vielleicht nicht oder denkt, das ist nicht das Feld, was von mir ist. Ich versuche mal nachzudenken, kann ich eine Frau dafür empfehlen? Das sind so kleine Dinge, die alle Personen selber machen können.
Im Vorgespräch fällt mir dazu noch ein, haben wir auch darüber geredet, dass wir hier zentral in der Kommunikationsabteilung ja auch mal versuchen, Geschichten von Frauen zu erzählen, also WissenschaftlerInnen, die dann zum Beispiel diesen Karriereweg eingeschlagen haben. Und ich habe erzählt, dass ich das wichtig finde, weil es auch immer dabei darum geht, Frauen Mut zu machen. Und da haben wir lange drüber gesprochen, dass diese Begrifflichkeit, Frauen Mut machen zu wollen, eigentlich schon fehlplatziert ist.
Ja, hast du das? Ich erinnere mich an das Vorgespräch, genau. Ja, das hat immer so. Es ist ein bisschen zweischneidig. Also einerseits denke ich, Frauen Mut machen auf jeden Fall. Ne? Aber ich denke, man sollte allgemein Menschen Mut machen. So, wenn ich sage, okay, da mache ich einer Frau Mut, weil sie ist zu schüchtern, sich ein Interview zu geben, dann heißt das auf der anderen Seite auch, ich unterstelle ihr, das ist ihr Problem, sie ist individuell zu schüchtern, sie kann das nicht. Und das ist aus meiner Sicht schon falsch, weil es eine falsche Botschaft sendet. Wir haben eine strukturelle Benachteiligung von Frauen und da hilft es nicht, es ist nicht ausreichend, einer individuellen Frau dann Mut zu machen und zu denken, damit ist das Problem gegessen. Also es gibt auch gut gemeinte oder manches Mal gut gemeinte Begriffe mit, ja, sie ist so eine Powerfrau oder ist eine Karrierefrau und so weiter. Das soll irgendwie eine Frau hervorheben, dass sie ganz besonders eine Karriere verfolgt hat oder ganz besonders viel Power hat. Und diese Begriffe sind ja auch, ja, manches Mal gut gemeint, aber auf der anderen Seite sagt das auch, das ist eine untypische Frau. Diese Frau hat was Verrücktes gemacht, weil sie eine Karriere hat. Ne? Oder diese Frau ist irgendwie unnormal, weil sie so viel Power hat oder sie ist so durchsetzungsstark und das ist irgendwie nicht normal. Also mit solchen Begriffen oder She-Boss oder sowas, mit solchen Begriffen hebe ich eigentlich hervor, dass diese Frau nicht typisch ist. Und was ich besser finde, ist, die typische Frau, die ganz normale Frau, ist auch eine Frau, die einen Beruf haben kann und die darin erfolgreich sein kann. Es ist nicht die einzelne Powerfrau, die heraussticht, sondern Frauen als Menschen oder alle Menschen können erfolgreich sein und Berufen ganz normal nachgehen. Und diese Begriffe zielen manchmal darauf ab, Menschen zu vereinzeln und zu sagen, nee, die normale Frau hat das nicht. Und das ist das Problem, finde ich.
Jetzt bist du ja durch Psysicht vor allen Dingen auch, aber vielleicht auch durch deinen persönlichen Karriereweg ja tief drin in diesem ganzen Thema Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen. Was würdest du sagen, ist es wirklich so schlimm, wie die Zahlen das belegen? Oder hast du Hoffnung, dass sich in absehbarer Zeit die Dinge insgesamt ändern?
Ja, interessante Frage. Ich denke, die Zahlen in Deutschland sind, wie sie sind. Das ist natürlich auch auf der einen Seite, manchmal sage ich das auch, keine Meinungsfrage, weil wenn wir nur 30% Professorinnen haben, ist das einfach wirklich, wirklich wenig. Und wir sehen, also auf der einen Seite muss man sagen, in Deutschland hat sich einiges getan. Wenn man historisch guckt, 500 Jahre lang in Deutschland durften Frauen nicht studieren, gar nicht studieren. Irgendwann durften Frauen studieren, um 1900. Dann kamen immer mehr Frauen. Jetzt haben wir Studienfächer, die mehrheitlich von Frauen studiert werden, was auch nicht der Idealzustand ist. Ne? Aber bei den Professoren und so weiter, da haben wir eben diesen Gap. Wir haben diesen leichten Aufwärtstrend, diesen sogenannten Ritt auf der Schnecke. Ne? Wir haben den leichten Aufwärtstrend, dass sich die Zahl der Professorinnen, der Wissenschaftlerinnen jetzt eben gesteigert hat. Ist noch nicht auf dem 50-50-Niveau, aber hat sich gesteigert. Auf der anderen Seite, wir haben viele Gleichstellungsprogramme, es werden Gleichstellungskonzepte geschrieben, es gibt ein Monitoring, was immer mehr Zahlen aufdeckt, Gender Pay Gap, auch in der Wissenschaft ein Thema. Auf der anderen Seite sind Hochschulen natürlich auch immer Spiegel der Gesellschaft. Und in der Gesellschaft gibt es ja wirklich auch andere Bestrebungen. Ne? Es gibt einmal eher fortschrittliche Bestrebungen oder feministische Bestrebungen und dann gibt es auch das Pendant dazu, antifeministische Bestrebungen. Und oder sehr traditionelle Bestrebungen. Und da sieht man auch unter jüngeren Leuten nicht unbedingt nur fortschrittliche Trends, sondern eben wir sehen auch Gegentrends, ne, eines eher traditionellen Rollenbilds für Männer und für Frauen. Ne, oder auch Parteien, die das stark vertreten, ne, und die auch Zuspruch erfahren. Und von daher ist das, muss ich ehrlicherweise sagen, meine ehrliche Meinung ist, es ist für mich ein Fragezeichen, wie das weitergeht. Aber auf der anderen Seite denke ich, wir können es ja auch alle gestalten. Also wir Männer und Frauen, und Männer meine ich natürlich auch mit, können sich und sollten sich für Gleichstellung einsetzen, weil es einfach eine Frage der Fairness ist und eine Frage der Demokratie ist. Gleichstellung ist für mich auch Demokratie. Also die Personen, die von irgendetwas, von einem System, sei es das Wissenschaftssystem, betroffen sind oder die davon Vorteile erhalten sollen, die sollten auch in diesem System vertreten sein. Und da können wir ja alle was dran ändern. Es ist menschengemacht und deswegen können es auch Menschen verändern.
Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort. Ich habe trotzdem noch Fragen. Du hast nämlich gerade den Gender Pay Gap in der Wissenschaft erwähnt. Wie genau sieht der aus?
Ja, also es sind öffentliche Zahlen. Deswegen ist es nicht, dass ich aus dem Nähkästchen plaudern würde oder was, also Geheimnisse verraten würde, aber wir haben eben in der Gruppe der Professorinnen und Professoren haben wir Gehaltsunterschiede. Und die Gehaltsunterschiede liegen circa, es gibt so ein bereinigtes Brutto, Gehalt bereinigt, weil es gibt viele der ProfessorInnen sind Beamte, da gibt es Familienzuschläge und so weiter. Aber wenn ich das alles bereinige, ist es bei fast 500 Euro der monatliche Gehaltsunterschied brutto zwischen Männern und Frauen in der Wissenschaft, ProfessorInnen.
Warum?
Ja, das ist eine gute Frage, die häufig gestellt wird. Zum Glück erstmal muss ich sagen, haben wir dieses Monitoring, das gibt es noch nicht so lange. Es ist auch ausgebaut worden, dass man es weiter aufschlüsseln kann. Es sind verschiedene Gründe. Es gibt bei den ProfessorInnen verschiedene Gehaltsstufen, die man haben kann. Juniorprofessuren, die niedrigste Gehaltsstufe wird tatsächlich, da gibt es sogar mehrheitlich Frauen. Über 50% der Juniorprofessoren sind von Frauen besetzt. Die kriegen aber ein niedrigeres Gehalt. So. Und höhere Besoldungsstufen sind mehrheitlich von Männern besetzt. Das heißt, auch innerhalb der Professorenschaft habe ich auch wieder eine Art Leaky Pipeline. Also es hört nicht auf bei dem Level der Professur, sondern da gibt es auch noch Abstufung. Und dann, es gibt diese verschiedenen Besoldungsstufen. Und dann gibt es auch auf der gleichen Besoldungsstufe auch immer noch Ungleichheiten. Man hat sozusagen ein Grundgehalt. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit bestimmter Leistungsbezüge. Zum Beispiel für besondere Leistung. Ich kann sagen, ich habe in der Wissenschaft oder in der Lehre und so weiter, habe ich besondere Leistung erbracht und dafür möchte ich jetzt ein bisschen extra Gehalt, wie eine Art Bonus. Und da ist es so, dass es da auch einen Unterschied gibt zugunsten der Männer oder zu Ungunsten der Frauen.
Die Zahlen, du hast es selbst gesagt, die sind ja pro Hochschule, glaube ich, sogar einsehbar, richtig?
Komplett, ja.
Würdest du sagen, dass diese Transparenz vielleicht auch dazu führt, dass sich vielleicht grundlegend schon was ändert?
Ich würde es hoffen und das ist das Ziel. Also die Zahlen, die ich gerade genannt habe, die stammen auch aus dem Gender Report. Der Gender Report ist ein circa 400-Seiten-Bericht und diese Gehaltsunterschiede, die ich gerade kurz angerissen habe, sind wirklich extremst aufgeschlüsselt. So weit aufgeschlüsselt, wie es die Anonymität zulässt, der Beschäftigten. Und es sind öffentliche Zahlen. Und ich finde es so wichtig, dass wir diese öffentlichen Zahlen haben, weil sonst würde ich bestimmte Dinge gar nicht sehen. Auch in anderen Bereichen ist das ja so. Und ich glaube, dass ich das einmal schwarz auf weiß habe. Wo sind die Unterschiede? Wie groß sind die? Welches Ausmaß haben die? Und ich kann auch Hochschulen vergleichen. Ich kann auch gucken, wo läuft es besser, wo läuft es schlechter. Und ich glaube schon, dass diese Zahlen oder diese Berichte das Potenzial haben, dass sich was tut. Weil man möchte nicht als Hochschule schlecht dastehen. Man möchte nicht irgendwo als unfaire Hochschule dastehen. Fairerweise muss man sagen, es gibt gerade bei dem Bereich Besoldung, also Gehalt der Professoren und Professorinnen, noch ein bisschen Altlasten, muss man fairerweise sagen. Früher gab es mehr Männer, also mehr Männer auf Professuren. Und es ist eine Tendenz da, je länger ich im Geschäft bin, sozusagen, desto etwas mehr verdiene ich auch, weil manche Teile so ein bisschen tendenziell mit dem Alter ansteigen, Gehaltsanteile. Sodass diese und Professuren sind Lebenszeitstellen. Das heißt, man hat natürlich gerade bei den älteren Kolleginnen und Kollegen, hat man höhere Männeranteile und höhere Verdienstanteile. Das heißt, es wird noch Jahre brauchen, selbst wenn man ab heute alles 100% fair macht, wird es dann auch noch ein paar Jahre dauern, bis sich das sozusagen ausgeglichen hat. Ja, aber ich glaube schon, dieses Monitoring ist ein ganz wichtiges Instrument.
Psysisch, das ist ja Teil eines Metavorhabens, innovative Frauen im Fokus. Da sind 30 Projekte insgesamt involviert. Was genau passiert denn in diesem Netzwerk und warum ist Vernetzung auch so wichtig?
Das ist ein gutes Thema. Vernetzung ist einmal fachlich wichtig für uns. Also wir haben an verschiedenen Netzwerktreffen teilgenommen, in Präsenz, online. Es gibt natürlich auch andere Sachen wie den Gender-Kongress vom Wissenschaftsministerium NRW. Dieses Thema der Geschlechtergerechtigkeit oder Ungerechtigkeit in der Wissenschaft ist tatsächlich unheimlich komplex, wenn man erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen. Und diese Vernetzung zwischen einzelnen Projekten trägt meiner Meinung nach einfach dazu bei, dass sich die Qualität der Forschungsprojekte verbessert. Das eine Projekt setzt vielleicht daran an, wo das andere geendet hat und so weiter. Das heißt, dieser Austausch führt einfach zu einer höheren fachlichen Qualität. Und man muss leider sagen, manches Mal sind solche Austauschtreffen natürlich auch gut, auch wie Austauschtreffen im Bereich der Gleichstellung an sich, um tatsächlich Probleme und Widerstände zu besprechen. Ne, es ist nicht ein Forschungsthema, bei dem man keine Widerstände hätte.
Kannst du das erläutern? Was genau sind das für Widerstände?
Ja, also aus dem Bei dem Gender-Kongress habe ich zum Beispiel, war ich in einem Workshop, da ging es um Gleichstellungsarbeit. Und da wurden von einigen Teilnehmenden, die faktisch in der Gleichstellung arbeiten, tatsächlich einige Beispiele genannt, wie in Berufungsverfahren Widerstände kommen, ne, gegen die Berufung von Frauen. Ne, wo zum Beispiel gesagt wurde, ja, diese Frau hat die und die Qualifikationen, hat eine super Probelehrveranstaltung gemacht, ja, kann ja alles sein, hat sie alles super gemacht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist nicht so durchsetzungsstark. Das war ein konkretes Beispiel, ne, wo man sagen kann, das ist erstmal, hört sich sehr subjektiv an auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, Berufungsverfahren sind hochstrukturiert. Ich darf nur die Kriterien prüfen, die ich in der Ausschreibung hatte für die Stelle. Und ich kann nicht nachher sagen, okay, auf einmal prüfe ich noch nach Durchsetzungsfähigkeit. So, von der ich das Gefühl habe, subjektiv, die sei nicht gegeben. Ne? Obwohl die Probelehrveranstaltung super lief und so weiter. Das heißt, da, es gibt auch noch ein paar andere Beispiele, da gibt es Beispiele von, wie das manchmal schwierig ist, Frauen auf Professuren zu berufen. Und zum Glück haben wir immer Kommissionen von mehreren Menschen. Zum Glück ist jemand von der Gleichstellung dabei. Es sind viele Perspektiven, die darauf geworfen werden. Eine Professur ist ja in der Regel auf Lebenszeit besetzt. Und das sollte schon gut ausgewählt werden. Aber auch Widerstände, die ich auch gehört habe von anderen Gleichstellungsbeauftragten, die E-Mails kriegen, sowas wie, ja, warum wird dieser Workshop zur, was weiß ich, Selbstpräsentation oder so, warum wird der nur für Frauen angeboten? Das widerspricht doch der allgemeinen Gleichbehandlung. Wie darf man das machen? Ne? Und das sind so, also nach dem Motto, jetzt sind die Männer mal dran, es gibt genug Frauenförderung, das Thema ist überbespielt, jetzt reicht doch jetzt langsam und irgendwie sind jetzt auch die Männer benachteiligt. Ne? Und das sind viele Beispiele, die ich von Kolleginnen und Kollegen mitbekommen habe und mit denen sie sich, ja, manches Mal, wie soll man sagen, rumschlagen müssen tatsächlich oder auf die sie reagieren müssen. Und das ist nicht immer einfach. Natürlich brauchen wir eine Gleichbehandlung. Das ist ja das ganze Thema. Wir möchten ja eine Gleichbehandlung haben. Aber es steht auch im Grundgesetz, wenn wir keine Gleichbehandlung haben von Männern und Frauen, dann müssen wir darauf hinwirken, dass eine Gleichbehandlung und Chancengerechtigkeit hergestellt wird. So ist es im Grundgesetz verankert, dass der Staat dafür Sorge trägt, dass Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts ausgeglichen werden.
Und Geschlechtergerechtigkeit funktioniert ja auch eben nur zusammen mit allen Geschlechtern. Das sagst du ja tatsächlich auch. Es geht ja nicht darum, jetzt einen Teil auszuklammern und sich nur um den anderen zu kümmern. Trotzdem, und das hast du auch im Vorgespräch schon erzählt, sitzen ja häufig auf Gleichstellungskonferenzen meistens Frauen. Das passt ja dann nicht so ganz zusammen. Also was entgeht Männern oder was würdest du dir vielleicht auch wünschen, dass was Männer gerade auch mit Blick auf diese ganzen Gleichstellungsthemen bei solchen Fachkonferenzen mitnehmen könnten oder auch vielleicht stärker mitmachen müssten?
Ja, das ist wirklich so. Das ist jetzt durch meine Arbeit in dem Projekt gekommen, noch so die Innenperspektive zu haben. Wie ist es auf einem Gender-Kongress? Wie ist es auf einer Fachtagung zum Thema Gleichstellung oder Gender-Aspekt in der Wissenschaft und so weiter? Da ist wirklich fast die erste Beobachtung. Man kommt dahin und der Frauenanteil, der relative Frauenanteil ist fast dreistellig, weil es ist fast 100%. Also es stimmt natürlich nicht ganz. Es sind vielleicht 90% oder vielleicht 85, aber es ist wirklich, der Frauenanteil ist extrem hoch. Die Veranstaltungen, auf denen ich war, die waren ausgebucht. Der Gender-Kongress in Essen, der war jetzt neulich, der hatte 300 Plätze, es war ausgebucht. Man war froh, dass man Sitzplatz hatte. Es ist schon auf eine ordentliche Resonanz auch gestoßen. Da waren tatsächlich auch Männer vertreten, aber zahlenmäßig einfach nicht so wie Frauen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass dieses Thema, also manches Mal ist es so, wenn ich mit Männern über das Thema spreche oder das Forschungsprojekt vorstelle, dann erlebe ich schon Interesse, aber manches Mal wie ein bisschen wie eine höfliche Zurückhaltung. Vielleicht ist es auch, dass man nicht weiß, ja, ne, was soll man zu dem Thema sagen? Ne? Ist es irgendwie ein Thema Frauen gegen Männer? Und das ist es absolut nicht. Es ist ein Thema für mehr Gerechtigkeit, für mehr Demokratie, für mehr Teilhabe von in allen Geschlechtern. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es etwas weniger diese Polarisierung gibt. Das ist ein Thema, das geht überhaupt nicht gegen Männer. Und für Männer ist auch einiges drin oder für verschiedene Menschen ist einiges drin. Wenn Berufungsverfahren noch transparenter werden, sie sind schon ganz gut, aber wenn wir uns noch weiter verbessern, dann ist das auch für Männer fairer. Ne? Oder für Personen mit unterschiedlichen Hintergründen. Wenn wir das verbessern, dass sich Beruf und Familie besser miteinander vereinen lassen, dann ist da auch für Männer was drin. Also wir haben so viele Themen, von denen ich denke, ich weiß nicht, ob allen der potenzielle Gewinn so klar ist.
Ja, vor allen Dingen genau, der potenzielle Gewinn für alle Geschlechter, nicht nur für Frauen.
Ja, absolut. Genau. Das ist, es geht nicht nur um die Frauengruppe, es geht darum, wie wir als Gesellschaft sein wollen, welche Freiheiten wir uns geben wollen und welche Möglichkeiten wir uns allen geben wollen. Und an sich ist es so, dass sich die, bei diverseren Teams hat man im Schnitt eine bessere Arbeitsqualität, bessere Arbeitsergebnisse. Es wäre falsch, Sachen zu entwickeln, wie es bei Medizinprodukten zum Beispiel manches Mal der Fall ist, die sich nur auf den männlichen Körper beziehen. Ne? Und da richte ich einfach Schaden mit an. Und ich glaube, dass es manches Mal, gerade auch so die Gleichstellungsarbeit, ich meine, das eine ist ja das Forschungsprojekt, was wir haben, das andere ist so die faktische Gleichstellungsarbeit in konkreten Berufungsverfahren zum Beispiel, dass es manches Mal so ein bisschen als, als nervig angesehen wird. So, oh, das müssen wir jetzt auch noch machen. Es könnte so schön sein und jetzt müssen wir auch noch hier vielleicht was ausfüllen und da müssen wir noch wen Zusätzliches einladen und so weiter. Und ich kann sagen, ja, es ist ein Zusatzaufwand. Viele Personen haben dadurch einen Zusatzaufwand. Aber man kann ja auch sehen, dieser ganze Zusatzaufwand, der betrieben wird, hat noch nicht ausgereicht, dass wir diese Herausforderung meistern, dass wir Frauen und Männer eigentlich gleiche Chancen geben wollen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Frauen, Männer, andere Geschlechter oder manche Menschen an sich, es sind auch nicht nur Männer, sehen würden, was ist in diesem Thema noch drin.
Absolut.
Was können wir noch erreichen? Und auch wenn wir haben, das möchte ich auch nochmal sagen, wenn wir den Fall haben von zum Beispiel Kommentaren zum Äußeren, sexistischen Kommentaren, Kommentare wie Frauen können eigentlich nicht in Führungspositionen sein, Frauen sind von Emotionen geleitet. Frauen, wenn wir zu viele Frauen haben, gibt es Zickenkrieg und so weiter. Das sind Kommentare, die kenne ich nicht nur von Männern, die kenne ich auch von Frauen. Also auch da ist die Frage, ist die Frage, wer benachteiligt wen oder wer hat welche Stereotype im Kopf? Und da würde ich gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern machen. Also um es zusammenzufassen, könnte man vielleicht sagen, wir alle sind ein bisschen schuld, wir alle haben einen gewissen Bias oder Stereotype, aber gleichzeitig können wir alle und sollten wir alle auch was dagegen machen und damit umgehen.
Das Projekt Psychisch, das läuft ja noch bis Ende 2027. Was erhoffst du oder was erhofft ihr bis dahin ganz konkret erreicht zu haben?
Wir sind ja in der Phase, noch weiter psychologische Faktoren zu identifizieren. Wir möchten danach eine groß angelegte Befragung machen und wir hoffen, dass wir dazu beitragen können, noch weiter belastbare Zahlen zu liefern. Wo unterscheiden sich Frauen und Männer? Wo gibt es Unterschiede bei Berichterstattung? Welche Rolle spielt die Psychologie? Also, dass wir tatsächlich mit objektiven Zahlen dazu beitragen können, dass dieses Feld näher beleuchtet wird, dass es eben diesen Visibility Gap gibt in der Wissenschaft. Und dann möchten wir damit aber auch die Situation der Berichterstattung verbessern. Das heißt, wir möchten Handreichungen entwickeln, die sich auf unsere Ergebnisse natürlich stützen und die dann Personen helfen sollen, die mit Wissenschaftlerinnen arbeiten oder auch mit Wissenschaftlern arbeiten. Das heißt, wie können diese ihre Berichterstattungspraxis verändern oder gendersensibel gestalten, dass sie möglichst viele Geschlechter damit ansprechen können und dass sie ja den Berichterstattungsprozess so attraktiv machen können, dass alle Geschlechter das gerne machen möchten. Das wäre der Idealzustand. Also ich habe schon gesagt, wenn Frauen mehr Hate Speech bekommen, ist es eine Möglichkeit zu sagen, ich brauche mehr Strukturen, dass diese Frauen begleitet werden. In unseren Interviews gibt es auch andere Stimmen oder gibt es Stimmen von Wissenschaftlerinnen, die sagen, ich präferiere eigentlich Formate, in denen ich sichtbar werde, aber mir ist es unangenehm tatsächlich, wenn ich körperlich sichtbar werde. Das ist auch ein Forschungsstrang, den wir jetzt ein bisschen verfolgen, was wir noch vertiefen möchten, etwas mehr objektivieren möchten. Ist es für Frauen körperlich nochmal eine andere Sache, in Erscheinung zu treten, im Vergleich zu, ist es ein schriftliches Interview, werde ich nur als Autorin genannt, ne? Oder ist das nur ein mündliches Interview, ohne dass ich als Person sichtbar bin? Und das ist auch eine Sache, auch da könnte man ja vielleicht sagen, wenn sich das weiter so herausstellt, dass Personen, die also Öffentlichkeitsarbeit machen mit Wissenschaftlerinnen, vielleicht verschiedene Formate anbieten könnten.
Und die Handreichung, die ihr dann im Endeffekt entwickeln wollt, geht die an einen geschlossenen Personenkreis oder ist die online frei verfügbar? Jede und jeder kann sich die runterladen und einlesen, was er oder sie verbessern kann in der eigenen Tun.
Unbedingt, unbedingt. Die wird frei zugänglich sein. Die werden wir an Hochschulen verschicken. Die werden wir auf einer Website bereitstellen. Wir sind auch aktiv auf LinkedIn. Also wer uns folgen möchte, Psysicht auf LinkedIn. Wir geben da immer mal so ein paar Insights. Unser Team gibt Insights. Ne? Was machen wir gerade? Wo stehen wir gerade? Das ist ganz wichtig, dass das natürlich ist. Es sind öffentliche Gelder, mit denen wir gefördert sind. Und deswegen und alleine, weil es aufgrund des Themas ist es wichtig, dass es öffentlich ist. Das heißt, alle Personen, die interessiert sind, wir werden das entsprechend auch bewerben, alle Personen, die interessiert sind, diese Berichterstattung vielleicht zu verbessern. Und da auch wieder, wir wollen nicht die Frau verbessern. Wir wollen sagen, die Frau ist so, wie sie ist, gut. Und der Prozess, die Berichterstattung, das ist vielleicht was für Frauen offensichtlich manches Mal nicht so attraktiv ist, weil vielleicht Frauen sich zu viel exponiert fühlen, weil auch so Berichterstattung manchmal ist ein ganz schönes Geschäft unter Zeitdruck. Und das passt vielleicht gar nicht mit Care-Verantwortung zusammen und so weiter. Ne? Oder Interviewfragen, die Frauen gestellt bekommen, so nach dem Motto, ja gut und schön mit ihrer Karriere, aber wie machen sie das mit den Kindern? Ne? Also die von der Fachexpertise wegführen, das sind natürlich Sachen, die auf Frauen eher abschreckend wirken.
Meine letzte Frage wäre, mit Blick auf Frauen in der Wissenschaft, wenn du dir für jetzt sofort eine einzige Veränderung wünschen könntest, die sich dann auch prompt erfüllt, was wäre das?
Spontan würde ich sagen, ich wünsche mir für alle, dass das Geschlecht in der Wissenschaft keine Rolle spielt. Eigentlich würde ich dieses ganze, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, lapidar, das ganze Thema gerne abschaffen wollen, der Geschlechterforschung idealerweise, weil wir idealerweise einen Zustand hätten, in dem das Geschlecht keine Rolle spielt, in dem es einfach um die wissenschaftliche Erkenntnis geht und wie ich diese Erkenntnis der Bevölkerung zur Verfügung stellen kann.
Und da bleiben wir alle gemeinschaftlich am Ball, dass das insgesamt noch ein bisschen besser wird für Frauen in der Wissenschaft, aber auch überall sonst. Danke, liebe Laura, für das interessante Gespräch. Ich fand es toll. Es hat ganz viel nochmal an Kopfkino ausgelöst, aber auch eben ganz viel erläutert für mich persönlich auch, wo eigentlich noch Stellschrauben sind, wo wir alle zusammen noch besser werden können, wenn wir echte Geschlechtergerechtigkeit erreichen wollen, eben auch in der Wissenschaft. Meine Frage zum Schluss ist immer, und du hast eingangs schon erzählt, dass du das auch auf dem Schirm hast, weil du unseren Podcast schon gehört hast. Wir fragen unsere Gäste am Ende immer ganz gerne, wann sie das letzte Mal Kopfhörer auf hatten und was dabei herauskam. Du kannst nennen, was du willst, Podcast, Musik, wo auch immer dir da jetzt nach ist. Was konkret hast du das letzte Mal gehört, als du Kopfhörer auf hattest?
Ja, also das letzte Mal hatte ich vor unserem Gespräch oder 5 Minuten, bevor ich hier hingekommen bin, den Kopfhörer auf und ich genieße das sehr, dass ich auf dem Weg zur Arbeit das eine oder andere hören kann und komme dann auch gleich mit guter Laune an. Das kann entweder Musik sein, ich wechsle immer ein bisschen zwischen Musik und Podcast, aber was ich sagen muss, was mir bei Podcasts manches Mal gefällt, ist, dass man sich Themen anhören kann, die man so nicht auf dem Schirm hatte und die einfach nochmal so die Perspektive erweitern, was ich unheimlich wertvoll finde und was ich sehr gerne höre, ist die Sternstunde Philosophie. Hier gibt es wirklich verschiedene Moderatorinnen und verschiedene Themen und auch manches Mal Themen, von denen ich dachte, das ist eigentlich nicht so mein Interessensfeld, aber so diese ruhige Gesprächsatmosphäre, einfach mal offen zu denken, sich auf ein Thema einzulassen und da so viele neue Erkenntnisse zu erfahren, das hat mich schon den einen oder anderen Morgen inspiriert, als ich so zur Arbeit gefahren bin.
Das klingt total spannend. Kannte ich tatsächlich noch nicht. Hast du ein Beispiel für ein Thema, was da zuletzt so lief?
Oh, das Tolle ist, dass die Themen so unterschiedlich sind. Tatsächlich heute hatte ich eine Folge gehört zum Thema Feminismus und Antifeminismus, diese Strömung. Es gab auch eine sehr interessante Folge zum Thema Männlichkeit, was auch kontrovers diskutiert wird. Ne? Also es werden auch manches Mal mehrere Gäste eingeladen. Es gab eine tolle Folge, fand ich, mit Julie C., eine Autorin, die ich auch gerne lese. Ich kann es gar nicht, es gibt tolle Folgen zum, was weiß ich, zum Thema ADHS. Es ist wirklich, dass das Tolle daran ist, dass die Themen sehr unterschiedlich sind. Und das macht für mich auch den Reiz aus, unterschiedliche Themen zu versuchen, vorurteilsfrei, soweit es möglich ist, zu diskutieren und sich unterschiedliche Perspektiven anzuhören.
Absolut, klingt sehr spannend, muss ich unbedingt auch mal reinhören. Ansonsten werden wir auf alles verlinken, was du so genannt hast, vor allen Dingen natürlich Psysicht. Ich verlinke auch nochmal oder weise auch nochmal hin auf unser Hochschulmagazin Fokus. Da hast du auch mitgewirkt und ein großes Interview gegeben zu dem Forschungsprojekt. Das ist erschienen zum Thema Female Empowerment schon vor einiger Zeit, aber immer noch, würde ich sagen, brandaktuell. Und dann haben die Hörerinnen und Hörer auch nochmal alle zusätzlichen Infos, wenn man sich da weiter noch mit beschäftigen will. Herzlichen Dank, liebe Laura. Das war's von uns. Vielen Dank für das nette Gespräch und bis bald.
Vielen Dank, liebe Katharina. Danke, dass ich hier sein durfte.
Und jetzt seid ihr gefragt. Habt ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns, dann meldet euch gerne via Instagram oder per Mail an podcast@fh-münster.de bei uns. Und ansonsten freuen wir uns über positive Bewertungen auf der Plattform, auf der ihr unterwegs seid.